In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunk-Kolleg, hören Sie heute den Essay Kant wiederentdecken, Plädoyer für eine neue Aufklärung. Autor ist Michael Esfeld, Professor für Wissenschaftsphilosophie an der Universität Lausanne.
Der Königsberger Philosoph Immanuel Kant ist der zentrale Denker der Aufklärung im 18. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum. In seinem berühmten Aufsatz zur Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, von 1784 definiert er die Aufklärung als, Zitat, den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, Zitat Ende. Der Weg zur Aufklärung bestehe in dem Mut, seinen Verstand zu gebrauchen und so das Potenzial zu verwirklichen, das in jedem Menschen Kraft seiner Freiheit als Vernunftbegabung stecke. Kant meinte, zwar nicht in einem aufgeklärten Zeitalter, wohl aber in einem Zeitalter der Aufklärung zu leben. Das heißt, in einem Zeitalter, das in Richtung dessen fortschreitet, dass die Menschen die Selbstbestimmung über ihr Leben in die Hand nehmen, statt sich durch Herrschaft und die Herrschaft stützende Lehren entmündigen zu lassen. Wenn man heute, gut 240 Jahre später, Kants Text liest, dann stellt man jedoch fest, dass dieser nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat. Man muss nur ein paar Begriffe austauschen. Das Ende des 18. Jahrhunderts ist noch ein durch Religion geprägtes Zeitalter. Unser Zeitalter ist durch das geprägt, was der Öffentlichkeit als Wissenschaft präsentiert wird. Wenn man in Kants Text Religion durch Wissenschaft und Vormünder durch Wissenschaftler oder Experten ersetzt, dann sind die Schilderungen der Zustände zu seiner Zeit hochaktuell. Heute, mehr als 240 Jahre später, kann man nicht einmal mehr sagen, dass wir in einem Zeitalter der Aufklärung leben. Unsere Zeit ist eine Zeit massiver Rückschritte in Bezug auf Aufklärung im Sinne von Mündigkeit als Selbstbestimmung über das eigene Leben. Wieso hat sich die Aufklärung nicht durchgesetzt? Die Hypothese, der ich in diesem Vortrag nachgehen möchte, ist die folgende. In der Aufklärungsphilosophie im 18. Jahrhundert selbst sind Elemente angelegt, die später dazu führen, dass die Aufklärung scheitert. Diese Elemente müssen wir herausarbeiten und korrigieren, um das Ziel der Aufklärung zu erreichen, nämlich eine Gesellschaft mündiger Menschen, die in freiwilligen Interaktionen selbst über ihr Leben bestimmen, statt ihre Lebensbahnen durch staatliche Bevormundung lenken zu lassen und dadurch entmündigt zu werden. Deshalb ist dieser Vortrag ein Plädoyer für eine neue Aufklärung. Wir müssen also festhalten, der technologische Fortschritt, der seit dem 19. Jahrhundert durch die industrielle Revolution erreicht wurde, geht nicht mit einem Fortschritt in Selbstbestimmung einher. Die industrielle Revolution wird zwar durch freie Wissenschaft und eine Rechtsordnung, die Freiheits- und damit Eigentumsrechte garantiert, ermöglicht. Aber einmal in Gang gekommen, entspricht dem gewaltigen Fortschritt in der Verbesserung der Lebensbedingungen durch Technik kein vergleichbarer Fortschritt in der Mündigkeit der Menschen. Wieso ist das so? Der Grund ist nicht, dass neue Technologien auch neue Möglichkeiten eröffnen, Herrschaft auszuüben. Das ist immer so. Bereits die Erfindung des Schießpulvers ermöglichte es, große Polizei- und Militärtruppen mit Gewehren effizient zu bewaffnen. Aber ebenso ermöglichte das Schießpulver jedem, sich Waffen zur Verteidigung gegen die Übergriffe derjenigen zu beschaffen, die Herrschaft über ihn ausüben wollen. Die Erfindung des Buchdrucks ermöglichte es, Propaganda effizient in der Bevölkerung zu verbreiten und die Bevölkerung durch die Auswahl der Informationen und Bilder, die man in gedruckter Form verbreitet, zu manipulieren. Aber ebenso konnte jeder nun Schriften wie die Bibel selbst studieren und sich ein eigenes Urteil bilden, statt dem Urteil von religiösen, wissenschaftlichen und anderen Vormündern ausgeliefert zu sein. Das Gleiche gilt für die Digitalisierung heute. Man kann sich dank Internet und Smartphone leicht und in Echtzeit Informationen über das Geschehen an jedem beliebigen Ort der Welt beschaffen. Aber ebenso kann man durch das Filtern von Informationen und suggestive Bilder die Realität durch eine Simulation ersetzen. Menschen werden durch den Blick auf die Bildschirme ihrer Mobiltelefone und Computer so sehr in den Bann gezogen, dass sie die Realität in ihrer eigenen Umgebung gar nicht mehr wahrnehmen. Nur dadurch ist es möglich, Menschen Katastrophenszenarien einzureden, für die es in ihrer Umgebung überhaupt keine Belege gibt, wie in der Inszenierung der Corona-Pandemie, die in der Realität nicht mehr als eine heftige Grippewelle war. Dasselbe gilt für die Inszenierung des Klimawandels als einer lebensbedrohlichen Gefahr, obwohl es in der Realität nicht mehr als eine sehr langsame Erwärmung gibt, wie sie in der Erdgeschichte immer mal wieder vorkam. So etwas geht nur, indem es durch den Einsatz von Technik gelingt, die Realität durch eine Simulation im Bewusstsein der Menschen zu verdrängen. Generell eröffnet die Digitalisierung gewaltige Möglichkeiten der Überwachung. Aber ebenso eröffnet sie gewaltige Möglichkeiten, sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen. So könnte ein Regime wie das Corona-Regime in Zukunft nicht mehr so einfach über Nacht wie im Frühjahr 2020 durchgesetzt werden. Denn diejenigen, die das üble Spiel durchschauen, sind heute nicht mehr isoliert, sondern haben sich vernetzt. Dem kann man wiederum entgegenhalten, die Staatsgewalt bereitet sich darauf vor, mit allen technologisch verfügbaren Mitteln der Überwachung und Einschüchterung den zu erwartenden und nunmehr koordinierten Widerstand im Keim zu ersticken. Vielleicht finden sich diejenigen, die dank der Digitalisierung in zahlreichen Gruppen zusammengekommen sind, bei Inszenierung der nächsten Pandemie direkt in Lagern wieder. Halten wir also fest. Die industrielle Revolution wurde nur durch Fortschritt in Selbstbestimmung mit freier Wissenschaft und einer Rechtsordnung, die Eigentumsrechte garantiert, möglich. Wenn die technologische Entwicklung aber einmal in Gang gekommen ist, dann ist sie ambivalent. Ihre Ergebnisse können sowohl zur Beförderung von Selbstbestimmung als auch zu deren Behinderung verwendet werden. In der Folge der Aufklärung wurden im 19. Jahrhundert nahezu überall in Europa und Amerika zentral von oben aufgebaute Staaten geschaffen. Das Ziel war, das Ancien Regime, die alte Ordnung, zu beseitigen, in der Adel und Kirche den Menschen vielfältige Beschränkungen auferlegten. Das Resultat waren starke, zentral von oben organisierte Staaten. Diese greifen letztlich jedoch viel mehr in die Selbstbestimmung der Menschen über ihr Leben ein, als es die Herrschaftsstrukturen der alten Ordnung jemals tun konnten. Die Freunde der Freiheit haben, um Freiheit durchzusetzen, Strukturen staatlicher Macht geschaffen, die zur Folge hatten, dass die Menschen entmündigt wurden und ihnen die Selbstbestimmung über ihr Leben genommen wurde. Wir können diese Analyse anhand von vier Bereichen illustrieren. Erstens die Wirtschaft. Der vom Staat zentral von oben organisierte Aufbau der Infrastruktur hat wesentlich zum Übergang von einer Agrar- in eine Industriegesellschaft beigetragen. Das betrifft insbesondere die Bereiche Verkehr, Energie und Hygiene, zum Beispiel Abwasserentsorgung durch Kanalisation. Die Industrialisierung, vorangetrieben durch Unternehmer mit dem Einsatz ihres Kapitals, konnte sich zügig ausbreiten und zu einer Verbesserung der Lebensbedingungen aller Bevölkerungskreise führen. Aber die staatliche Organisation der Infrastruktur hat auch den Weg für die Verzahnung von Wirtschaft und Staat geebnet. Der Staat braucht Unternehmen, um diesbezügliche Aufgaben zu erfüllen. Die Unternehmer profitieren wiederum von den Staatsaufträgen. Sie erhalten Sicherheit durch garantierte Abnahme ihrer Produkte, statt das Risiko einzugehen, Kunden im Markt überzeugen zu müssen und sich Konkurrenz stellen zu müssen. Es besteht eine Win-Win-Situation für Staat und Unternehmen zusammen, die zulasten derjenigen geht, welche die Staatsausgaben über Zwangsabgaben in Form von Steuern und Gebühren bezahlen müssen. Die Suche nach der besten Lösung im Markt durch freiwillige Kooperation wird auf diese Weise verdrängt. Weil sich für Staat und Unternehmen eine Win-Win-Situation ergibt, weitet sich diese Verzahnung aus. Unternehmen verlangen nach staatlichen Regulierungen, um sich vor Konkurrenz zu schützen. Politik eröffnet sich so neue Gestaltungsfelder. Das Ergebnis ist der Staatskapitalismus, das Konglomerat von Politik und Großkonzernen, das heute weitgehend verwirklicht ist. Politik gibt vor, was und wie produziert werden soll. Unternehmen erhalten im Gegenzug Schutz vor Konkurrenz und Insolvenz, Stichwort too big to fail, wenn nicht gar staatliche Abnahmegarantie für ihre Produkte. Wenn sich Unternehmen dann noch die jeweils vorherrschende Ideologie zu eigen machen, können sie dieses Geschäftsmodell auf die Spitze treiben. Es gibt nicht nur staatliche Rettung vor Insolvenz, sondern auch direkte Abnahme ihrer Produkte durch die Staatsorgane auf Kosten der Allgemeinheit, der diese Produkte regelrecht aufgezwungen werden, ohne dass die Unternehmen für Schäden haften müssen. Diese Perversion von Kapitalismus und Marktwirtschaft haben wir bei den Corona-Impfstoffen erlebt. Sie wiederholt sich bei den sogenannten nachhaltigen Energieträgern. Zweitens die Bildung. Im 19. Jahrhundert nahm der Staat die Organisation des Bildungswesens von der Grundschule bis zur Universität in die Hand, um den Einfluss der Kirche auf die Bildung zurückzudrängen. Schließlich wurde vielerorts sogar die Kirche selbst als durch Steuern finanzierte Amtskirche dem Staat unterstellt. Im Ergebnis wurde dadurch jedoch nur ein Monopol durch ein anderes ersetzt. Das neue Monopol ist zudem ein Zwangsmonopol, dem man nicht ausweichen kann. Schulzwang zum Besuch staatlich betriebener oder zumindest staatlich regulierter Schulen mit nur staatlichen Schul- und Universitätsdiplom. Alle müssen durch Zwangsabgaben in Form von Steuern für die Finanzierung des staatlichen Bildungssystems aufkommen. Das Ergebnis ist analog zum Staatskapitalismus. Wie es für Unternehmer zweckrational ist, auf den Staat Einfluss zu nehmen, um Regulierungen zu ihren Gunsten zu erhalten, so ist es für Intellektuelle, die eine bestimmte Lehre durchsetzen wollen, zweckrational, sich in den staatlichen Bildungsinstitutionen einzunisten. Der Lebensunterhalt ist garantiert, unabhängig davon, ob die Kunden, die Eltern, Schüler, Studenten, freiwillig diese Ausbildung bezahlen würden. So können die Bildungsinstitutionen von einer bestimmten Ideologie vereinnahmt werden. Natürlich darf diese nicht staatskritisch sein, sondern muss so sein, dass sie den Politikern allerhand Aufgaben zuschiebt, durch die sie ihre Macht ausweiten können. Die Bildungsinstitutionen werden so zum Lieferdienst für die Legitimation staatlicher Regulierung aller möglichen Lebensbereiche. Und die Politiker binden die Angestellten in den Bildungsinstitutionen an sich, zum Beispiel durch die besondere Verpflichtung zur Staatstreue in Form des Beamtenstatus. Der Wirtschaftswissenschaftler und Sozialphilosoph Guido Hülsmann hat diesen Sachverhalt schön auf den Punkt gebracht. Es gibt nicht nur die Metaphysik der Ökonomie, die philosophische Lehre über das wirtschaftliche Handeln. Es gibt auch die Ökonomie der Metaphysik, nämlich das wirtschaftliche Interesse der Intellektuellen daran, Theorien voranzutreiben, welche die Macht des Staates in positivem Licht darstellen. Drittens die Absicherung gegen Lebensrisiken. Um die Menschen an den Staat zu binden, nimmt der Staat die Absicherung gegen Lebensrisiken wie Arbeitslosigkeit, Krankheit und Alter in die Hand. Seit Bismarcks Sozialprogrammen geschieht dieses in Form von Zwangsversicherungen, gegen die sich die betroffenen Arbeitnehmer zunächst gewehrt hatten. Denn die staatlichen Zwangsversicherungen verdrängten die freiwillige, meist genossenschaftliche Absicherung. Wiederum tritt der Staat als wirtschaftlicher Akteur auf, der jedoch als Zwangsmonopolist keiner Konkurrenz und damit keiner Leistungskontrolle unterworfen ist. Viertens die Kriegsführung. Um die Menschen weiter an den Staat zu binden, wurden alle männlichen Bürger zu Zwangsarbeit in Form sogenannter Wehrpflicht herangezogen. Ich spreche von sogenannter Wehrpflicht, weil mit einer ständig verfügbaren Armee solcher Stärke, unbekannt im Ancien Regime, ein Machtinstrument vorhanden ist, das sich auch zu Aggressions- statt reinen Verteidigungszwecken einsetzen lässt. Der angebliche Verteidigungsfall gegen einen äußeren Angriff lässt sich bekanntlich auch leicht provozieren. So setzte die fatale Entwicklung ein, die zum Ersten Weltkrieg führte. Das war eine Entwicklung, in der sich schließlich alle beteiligten staatlichen Akteure in einer Situation sahen, in der sie sich gegen Provokationen durch andere Staaten zur Wehr setzen mussten. Der realpolitische Fehler der Aufklärung besteht mithin darin, auf starke, zentral von oben organisierte Staaten zu setzen, um Aufklärung gegen den Widerstand der Träger des Ancien Regime wie den Adel und die Kirche durchzusetzen. Damit wurden jedoch Machtstrukturen geschaffen, die in der Folge nicht zur Beförderung von Selbstbestimmung verwendet wurden, sondern dazu, die Menschen zu entmündigen. Die Funktionsträger der Staatsgewalt haben kein Interesse an selbstständig denkenden, mündigen Bürgern. Sie haben ein wirtschaftliches und ein ideologisches Interesse daran, ihre Macht zu erhalten und auszuweiten, indem sie Herrschaft über die Menschen ausüben. Natürlich zu deren Bestem und um sie vor allerlei Gefahren bis hin zu Virenwellen und dem sich ständig wandelnden Klima zu schützen. Dieser fatalen realpolitischen Entwicklung entspricht eine fatale geistesgeschichtliche Entwicklung. Das wird in der Nachfolge von Kant deutlich, nämlich in dem, was als der deutsche Idealismus bekannt ist, der seinen Höhepunkt mit Hegel erreicht hat. Kant ist der Philosoph der Aufklärung, des klassischen Liberalismus und der offenen Gesellschaft. In Hegels Werk hingegen tritt der starke Staat, dem sich die Individuen und soziale Gemeinschaften wie die Familien unterordnen müssen, deutlich hervor. Der Grund für diese Entwicklung ist der folgende. Im Übergang von Kant zu Hegel erfolgte eine Verschiebung in der Konzeption dessen, was das Subjekt ist. Kant knüpft an Descartes an. Descartes stellt in seinen Meditationen über die Grundlagen der Philosophie von 1641 das jeweilige Individuum als das Subjekt des Zweifelns und der kritischen Überprüfung von Erkenntnisansprüchen heraus. Die Naturwissenschaft mitsamt dem Programm, wie Descartes es ausdrückt, uns gleichsam zu Herren und Besitzern der Natur zu machen, ist zwar ein kollektives Projekt, aber das Wissen wird von je einzelnen Denkern und Forschern geschaffen und von je einzelnen Ingenieuren und Unternehmern technisch umgesetzt. Ebenso für Kant. Das Subjekt, das Zweck an sich selbst ist und demzufolge grundlegende Rechte der Selbstbestimmung über das eigene Leben hat, ebenso wie die Verpflichtung, die gleichen Rechte allen anderen zuzugestehen, ist die jeweils einzelne Person. Philosophisch kann man das so ausdrücken. Das Subjekt ist in einem erkenntnistheoretischen Sinne absolut. Alle Begründung von Erkenntnisansprüchen, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Moral, geht letztlich vom einzelnen denkenden und handelnden Subjekt aus. Descartes führt die Begründung aller Erkenntnisansprüche vom denkenden Individuum aus mit dem Gedankenexperiment des Zweifels, das sogar bis zum Zweifel an der Wahrhaftigkeit Gottes reicht, in seinen Meditationen eindrücklich vor. Der deutsche Idealismus im Übergang von Kant zu Hegel macht aus dem Begründungstheoretischen einen ontologischen Ausgangspunkt. Das Subjekt ist das absolute Sein. Nicht nur die Begründung von Erkenntnisansprüchen über die Dinge, sondern auch die Dinge selbst gehen vom Subjekt aus. Damit ist jedoch alles Wesentliche der Aufklärung verloren gegangen. Denn dieses Subjekt kann nicht mehr die jeweils einzelne Person sein. Das Subjekt als das absolute Sein manifestiert sich als diesseitiger, kollektiver Gott, der in der Macht, konkret der Staatsmacht, verkörpert ist. Veranschaulicht wird dieses in der Anekdote, dass Hegel in Jena am 13. Oktober 1806 in Napoleon den verkörperten Weltgeist vorbeireiten gesehen haben will. Das Resultat ist mithin die philosophische Legitimation reiner Machtausübung, selbst wenn es sich dabei um Kriegsverbrechen handelt. Das jeweilige Individuum ist nicht nur, aber eben auch ein vergängliches, biologisches Wesen in Raum und Zeit mit einem Geburts- und einem Sterbedatum. Absolut kann dieses Wesen daher nicht in einem genetischen, sondern nur in einem geltungstheoretischen Sinne sein. Ob Erkenntnisansprüche, sei es im Wissen über die Welt, sei es in der Moral, überzeugend sind oder nicht, kann, darf und soll letztlich jeder durch den Gebrauch der eigenen Vernunft beurteilen. Was die Moral betrifft, ist jeder als Individuum für sein Handeln verantwortlich. Diese Verantwortung kann einem keine Autorität abnehmen. Das ist auch der Grund dafür, weshalb in einem Rechtsstaat sich niemand der Strafe unter dem Vorwand entziehen kann, er oder sie habe nur die Pflicht im Ausführen der Befehle einer Autorität befolgt. Der Rechtsstaat zieht auch die Handlanger von Unrechtsregimen, wie die KZ-Wächter im Nationalsozialismus oder die Schützen an der Berliner Mauer im Sowjetkommunismus, zur Rechenschaft. Was das Wissen über die Welt betrifft, so müssen Belege für Wissensansprüche, insofern diese als Legitimationsgrundlage für Einschränkungen in der Selbstbestimmung über das eigene Leben dienen sollen, auch für die jeweils betroffenen Personen nachprüfbar sein. Wenn das nicht gilt, dann werden die Menschen durch eine Elite entmündigt, die vorgibt, ein privilegiertes Wissen zu haben. Dieses Wissen ist für andere nicht zugänglich, aber es rechtfertigt, diesen anderen Einschränkungen in ihrer Lebensführung aufzuerlegen. Eine solche Entmündigung tritt unvermeidlich ein, wenn das Subjekt, das Erkenntnisansprüche überprüft, nicht mehr das jeweilige Individuum ist. Der deutsche Idealismus in der Nachfolge von Kant und vor allem Hegel macht einen Fehler, der das Spiegelbild des Fehlers ist, den der Scientismus begeht. Der Scientismus ist die Lehre, dass das naturwissenschaftliche Wissen unbegrenzt ist. Dieses Wissen kann nicht nur Sachfragen zu Tatsachen in der materiellen Welt beantworten, sondern auch normative Fragen zur Organisation des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Indem der Scientismus die Grenzen der Naturwissenschaft beseitigt, zerstört er jedoch die naturwissenschaftliche Erforschung der Welt mit dem Ziel der Objektivität und der kritischen Nachprüfung aller Erkenntnisansprüche. Der Idealismus hebt gegen den Scientismus zu Recht hervor, dass die Begründung aller Erkenntnisansprüche vom denkenden und handelnden Subjekt ausgeht. Infolgedessen liegt der Mensch, insofern er freien Gebrauch von seiner Vernunft macht, nicht innerhalb des Gegenstandsbereichs der Naturwissenschaften. Der Idealismus macht jedoch dann einen Fehler, wenn er aus dem Subjekt, das begründungstheoretisch der absolute Ankerpunkt ist, ontologisch einen absoluten Ankerpunkt des Seins macht. Dann wird das Subjekt zu einem diesseitigen Gott, das nicht in den vergänglichen Individuen, sondern nur im beständigen Kollektiv verkörpert sein kann. Der politische Scientismus und der absolute Idealismus kommen infolgedessen in der Verherrlichung der Staatsmacht überein. Formulieren wir diesen entscheidenden Punkt noch einmal anders. Vernunft steht gegen Willkür. Insofern dem Vernunftgebrauch etwas Absolutes, Unbedingtes innewohnt, ist er auch zwingend. Man kann nicht gegen die logischen Regeln denken, dann denkt man gar nicht mehr und gibt den Vernunftgebrauch auf. Wenn durch den Vernunftgebrauch der normative Status jeder Person als Zweck an sich selbst begründet wird, dann ist Kants kategorischer Imperativ, andere Menschen nie als bloßes Mittel für eigene Zwecke zu gebrauchen, zwingend. Darauf beruhen der Rechtsstaat und die Rechtfertigung von dessen Zwangsgewalt. Solange das Subjekt des Vernunftgebrauchs die jeweils einzelne Person ist, kann man mit dem Vernunftgebrauch mithin nur denjenigen Zwang begründen, der zum Einsatz kommt, um Übergriffe in die je individuelle Selbstbestimmung von Personen über ihr Leben abzuwenden und zu ahnden. Wenn hingegen das Subjekt des Vernunftgebrauchs nicht mehr die jeweils einzelne Person ist, dann wird der Vernunftgebrauch vom Ausdruck individueller Freiheit und Selbstbestimmung zum Instrument der Herrschaft gegen individuelle Freiheit und Selbstbestimmung. Das kollektive Subjekt, verkörpert in der Staatsmacht, zwingt im Namen der Vernunft den Menschen das auf, was seine Protagonisten in der Elite von Intellektuellen, Wissenschaftlern und Politikern als das allgemein Gute erkannt zu haben meinen. Den deutschen Idealismus mit Kant, Fichte, Schelling und Hegel gleichsam als Nationalhelden der Philosophie darzustellen, wie es leider häufig geschieht, ist mithin nicht nur Schönfärberei, sondern auch ein politischer Sündenfall. Karl Popper hat diesen Sündenfall im zweiten Band seines Hauptwerks »Die offene Gesellschaft und ihre Feinde« von 1945 klar und deutlich herausgestellt. Dieser Sündenfall ist ein eindrückliches Beispiel für das, was ich vorhin als die Ökonomie der Metaphysik beschrieben habe. Intellektueller Lieferdienst zur Legitimation des starken Staates, in welchem sich die Intellektuellen dann als gut besoldete Staatsbedienstete einnisten. Man stellt den Weg des deutschen Idealismus als Fortsetzung von Kant dar und zieht so der Aufklärung ihre staatskritischen Zähne. Aus dem, was Kant in seinem Aufsatz zur Beantwortung der Frage »Was ist Aufklärung?« von 1784 als Zitat »Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit« anvisiert, wird die Entmündigung des Menschen durch die Unterordnung der Individuen unter das Kollektiv, das von der Hand des starken Staates gelenkt wird. Propagandistisch geschickt und wirkungsvoll wird diese Umdrehung der Aufklärung als ihre Fortsetzung und Vollendung verpackt. Dieser intellektuelle Propagandatrick wirkt bis heute. Etwa wenn die Corona-Impfung als Weg zur Freiheit dargestellt wird und Selbstbestimmung als Egoismus gebrandmarkt wird. Wahre Freiheit als sich einfügen in das durch staatliche Zwangsmaßnahmen gelenkte Kollektiv. Aus dem Hegelschen Weltgeist ist bei dem kürzlich verstorbenen Philosophen Jürgen Habermas die Diskursgemeinschaft als das Maß aller Dinge geworden. Dabei wird der Diskurs durch die Intellektuellen wie Habermas gelenkt. Sie setzen fest, was gesagt werden darf und was nicht gesagt werden darf. Das Resultat ist die Herrschaft des Konglomerats von Intellektuellen und starken Staat, dem Publikum präsentiert als Herrschaftsfreiheit, als der zwanglose Zwang des angeblich besseren Arguments. Geradezu abstoßend und bezeichnend für die Entmündigung der Individuen und die Missachtung ihrer Rechte ist Habermas Huldigung der Corona-Zwangsmaßnahmen im Namen des Kollektivguten. Generell haben sich von Hegel ausgehend der linke und der rechte Hegelianismus entwickelt. Auf der linken Seite stehen von Marx bis Habermas die gesellschaftlichen Umerziehungsprogramme, die bessere Menschen schaffen wollen. Ihre Instrumente sind die Staatsgewalt, welche die Umerziehung erzwingen soll, und Pseudowissenschaft und Pseudomoral, welche die Legitimation dafür liefern soll. Hieraus sind der Marxismus und die Eugenik mitsamt der Lehre von höher- und minderwertigen Genen bzw. Rassen hervorgegangen. Deren Folgen waren die sozialistischen Totalitarismen des 20. Jahrhunderts kommunistischer und nationalsozialistischer Prägung. Die jüngste Form ist die Wokeness mit Corona-, Klima-, Kriegs- und Masseneinwanderungspolitik. Auf der rechten Seite streicht man die Umerziehungsprogramme, verherrlicht aber das Kollektiv, das sich unter der schützenden Hand des Staates vereint. Das Resultat reicht von Bismarcks Sozialprogrammen zum heutigen Wohlfahrtsstaat, der die Menschen von der Wiege bis zur Bahre einer umfassenden Zwangsbetreuung unterzieht und sie gegebenenfalls auch zur Zwangsarbeit nötigt, unter verniedlichenden Begriffen wie Wehrpflicht oder soziales Jahr. Daraus folgt: Opposition gegen den postmodernen Totalitarismus mit dem Corona-, Klima- und Wokeness-Regime ist nicht automatisch rechts. Die Wurzel der Übel ist das politische Links-Rechts-Schema mitsamt allen politischen Parteien und Gruppierungen, die innerhalb dieses Schemas stehen. Das, was inzwischen häufig als Extremismus der Mitte in Bezug auf das Corona-, Klima- und Wokeness-Regime konstatiert wird, ist daher auch nicht verwunderlich. Was sich politische Mitte nennt, ist in der Regel eine Mischung aus rechtem und linken Hegelianismus, die mal eher der linkstotalitär umerziehenden Seite, mal eher der rechtsautoritären Seite zuneigt und jedenfalls nichts mit klassischem Liberalismus zu tun hat. Das politische Links-Rechts-Schema geht intellektuell auf Hegel zurück, der mit Kant und der Aufklärung bricht. Das heißt, Freiheit als Selbstbestimmung, die Grundlage unserer Zivilisation und ihrer Errungenschaften, steht außerhalb dieses Schemas. Wir müssen dieses gesamte Schema des Pendels zwischen linkstotalitärer und rechtsautoritärer Politik hinter uns lassen. Nur wenn das verstanden wird, haben wir eine Chance, die Übel unserer Zeit zu überwinden und wieder in ein Zeitalter der Aufklärung zu gelangen. Um nicht den Staatsorganen, deren Profiteuren in der Wirtschaft und deren intellektuellen Propagandisten in Bildung, Medien und Wissenschaft ausgeliefert zu sein, ist eine geistige Grundlage erforderlich, die fest in der Gesellschaft verankert ist. Auch die offene Gesellschaft ist auf ein Narrativ angewiesen, das den Rahmen für das soziale Zusammenleben setzt. Freiheit kann nicht ohne ein positives Narrativ der Freiheit bestehen. Auch dieses ist ein Narrativ des allgemeinen Guts. Das allgemeine Gut ist Freiheit als Selbstbestimmung, also die Gewährleistung des Grundrechts auf Selbstbestimmung über das eigene Leben für alle. Wir müssen somit folgende Aufgabe bewältigen. Einerseits sind Freiheit und Vernunft nur etwas Formales. Sie geben keinen Lebensinhalt und keinen Lebenssinn vor. Selbstbestimmung ermöglicht es, das eigene Leben so zu gestalten, wie man möchte, sagt aber inhaltlich nichts darüber aus, wie ein selbstbestimmtes Leben aussehen soll. Andererseits erreichen wir eine stabile Gesellschaft, die auf freiwilligen und damit selbstbestimmten Interaktionen basiert, statt durch staatlichen Zwang im Namen irgendwelcher kollektiver Güter gelenkt zu werden, nur dadurch, dass ein positives Narrativ von Selbstbestimmung im Bewusstsein der Menschen verankert ist. Jedem das Recht der Selbstbestimmung über das eigene Leben zu gewähren, muss so selbstverständlich werden, wie es einst in unserer Kultur selbstverständlich war, Christ zu sein. Das Christentum verbindet beides miteinander. Freiheit durch die Lehre vom Menschen als von Gott nach seinem Ebenbild geschaffenem Wesen und den Lebenssinn, den eine Religion stiftet. Aufklärung heißt, Ersteres rein auf der Vernunft basiert in der Gesellschaft zu bewahren, ohne inhaltlich einen allgemein verbindlichen Lebenssinn vorgeben zu können. Obwohl Selbstbestimmung nur ein Mittel ist, um das eigene Leben zu gestalten, wird sie als solche geschätzt. Das wird an dem Gedankenexperiment der Glücksmaschine deutlich. Stellen Sie sich vor, dass Ihnen folgendes Angebot gemacht wird. Schreiben Sie alle Ihre Wünsche auf einen Zettel, insofern diese logisch miteinander vereinbar sind. Ein Superwissenschaftler konstruiert eine Maschine, die Ihnen alle diese Wünsche erfüllt. Wenn Sie in die Maschine hineingehen, wird es sich für Sie so anfühlen, dass alle Ihre Wünsche erfüllt sind. Dennoch würden Sie ein solches Angebot nicht annehmen. Sie würden zwar die sinnlichen Erlebnisse haben, dass alle Ihre Wünsche erfüllt sind, aber es fehlt etwas Entscheidendes. Ihre Subjektivität besteht darin, dass Sie selbst Ihr Leben gestalten. Der Lebensinhalt wird als selbstbestimmter gewollt, statt als Wunschliste, die eine Maschine abarbeiten könnte. Nur dann ergibt der betreffende Inhalt einen Sinn des Lebens. Das Formale der Selbstbestimmung ist es, was den Inhalt, welches dieser auch sei, zu einem lebenswerten Inhalt macht. Deshalb ist Selbstbestimmung als etwas bloß Formales, das keinen Inhalt vorgibt, kein Hindernis dagegen, über ein positives Narrativ der Selbstbestimmung als Grundlage für das gesellschaftliche Zusammenleben zu verfügen. Ein Narrativ von Freiheit muss herausstellen, wieso die Freiheit dasjenige ist, das uns Menschen charakterisiert und über die biologische Natur erhebt. Wenn man hingegen Menschen so ansieht, dass sie in einem biologischen Kontinuum mit Tieren stehen, dann ist Tür und Tor für die Schlussfolgerung geöffnet, dass man sie auch wie Tiere behandeln und dressieren darf. Um all den Narrativen, welche die Menschen dressieren wollen, nämlich ihre Bahnen zu ihrem angeblich Guten lenken wollen, Schloss und Riegel vorzuschieben, muss man diesen ein Narrativ entgegenstellen, das aufzeigt, wie Freiheit, Vernunft und Verantwortung miteinander verzahnt sind. Freiheit ist nicht Willkür. Freiheit beinhaltet negativ das Freisein von Vorgegebenen, das wie ein Automatismus den Menschen jeweils eine bestimmte Denkweise und eine bestimmte Lebensbahn auferlegt. Aber Freiheit ist nicht negativ die Abwesenheit von etwas. Sie ist positiv das Können von etwas. Freiheit ist Selbstbestimmung im Denken und Handeln. Die Vernunftbegabung des Menschen ist die Fähigkeit, über sein Leben selbst zu bestimmen. Das ist es, was die Freiheit so wertvoll macht und den Stoff für ein positives Narrativ von Freiheit als Selbstbestimmung ergibt. Folglich kann ein Narrativ von Freiheit als Selbstbestimmung der Ankerpunkt einer offenen Gesellschaft sein, ohne qua Narrativ die Gesellschaft kollektivistisch zusammenzuschmeißen und ohne die Wertneutralität der offenen Gesellschaft zu untergraben. Der entscheidende Punkt dazu ist dieser. Die verschiedenen Gruppen und Individuen mit ihren vielfältigen Überzeugungen, Lebensplänen, Präferenzen und Werten kommen darin zusammen, Freiheit als Selbstbestimmung als das allgemeine Gut anzuerkennen. Sie unterlassen es, ihre jeweiligen Überzeugungen, Präferenzen und Werte als ein inhaltliches allgemeines Gut zu setzen und anderen aufzuzwingen. In diesem Rahmen verwirklichen sie ihre jeweiligen Lebensentwürfe. Wir haben eine liberale, offene Gesellschaft noch gar nicht erreicht, weil wir die Wertneutralität der Gesellschaft als Abwesenheit jeglichen Narrativs missverstanden haben. Dann ist die Gesellschaft aber einem Staat ausgeliefert, der über die Machtfülle verfügt, gemäß dem Ermessen seiner Organe Recht zu setzen und durchzusetzen. Es ist eine Illusion zu denken, dass dieses rein technokratisch geschehen könnte. Die Staatsorgane werden zur Ausweitung ihrer Macht auf kollektivistische Narrative zurückgreifen, wenn sie nicht durch äußere Umstände davon abgehalten werden, wie die Abgrenzung vom Totalitarismus der Nationalsozialisten und des Sowjetkommunismus in der Epoche zwischen 1945 und 1989. Dementsprechend erleben wir, seitdem diese Umstände mit dem Fall der Berliner Mauer weggefallen sind, die Rückkehr kollektivistischer Narrative zur Legitimation eines immer übergriffiger werdenden Staates. Um dieser Entwicklung entgegenzutreten, brauchen wir eine neue Aufklärung. Die brauchen wir deshalb, weil die Aufklärung des 18. Jahrhunderts gescheitert ist. Sie ist geistesgeschichtlich daran gescheitert, dass aus dem Subjekt als der je einzelnen Person mit individuellen Rechten und Pflichten von Hegel an ein Subjekt wurde, das im Kollektiv verkörpert ist. Damit wird die Aufklärung in ihr Gegenteil verkehrt. An die Stelle individueller Selbstbestimmung treten kollektive Güter, die den Menschen aufgezwungen werden. Realpolitisch ist die Aufklärung daran gescheitert, dass ab dem 19. Jahrhundert der Weg zum politischen Globalismus eingeschlagen wurde. Dieser Weg führte zunächst zu zentral von oben organisierten Staaten, welche die kleineren politischen Einheiten und den Einfluss der alten Ordnung mit Adel und Kirche verdrängten. Enden tut dieser Weg in einer zentral gesteuerten Weltordnung. Die von oben organisierten Staaten haben zwar zunächst Bildung und Wissenschaft frei von kirchlichem Einfluss und eine Rechtsordnung mit Garantie der Eigentumsrechte befördert, und so die industrielle Revolution mit den Gewaltenfortschritten in Produktivität, Lebensstandard und Lebensqualität vorangetrieben. Letztlich haben sie aber eine Entwicklung der Ausweitung staatlicher Macht in Gang gesetzt, die weg vom Rechtsstaat und hin zum Wohlfahrts- und Kriegsstaat führte. Der Wohlfahrts- und Kriegsstaat bildete die realpolitische Grundlage für die Machtübernahme durch totalitäre Ideologien im 20. Jahrhundert und tut das heute wieder. Das ist im Kern die Erklärung dafür, wieso mit dem technologischen Fortschritt durch die industrielle Revolution kein vergleichbarer Fortschritt in Aufklärung einhergeht. Deshalb brauchen wir eine neue Aufklärung, die diesen beiden Faktoren einen Riegel vorschiebt. Ein fest im Bewusstsein der Menschen verankertes positives Narrativ, das Freiheit als Selbstbestimmung als das allgemeine Gut herausstellt und damit die Menschen gegen die Chimären kollektiver Güter resilient macht. Realpolitisch weg vom Globalismus und hin zu politischem Lokalismus. Dann entwickeln sich Alternativen und Ausweichmöglichkeiten für die Menschen, einfach weil nicht alle das Gleiche tun werden. Ausweichmöglichkeiten brechen Zwangsmonopole auf. Sie sind daher der einzige wirksame Mechanismus, um die Macht des Staates zu beschränken. Das ist alles, was wir brauchen. Vernunft schafft kein inhaltliches Gut, keinen Sinn des Lebens. Aber sie ist wirksam als Mittel zur Beschränkung von Machtansprüchen. Das genügt für das Projekt der Aufklärung eines Zusammenlebens, das auf freiwilligen Interaktionen unter einer Rechtsordnung basiert, die jedem Menschen das Recht auf Selbstbestimmung über das eigene Leben garantiert. Die neue Aufklärung hat eine Chance, sich durchzusetzen, weil der Trend zum postmodernen Totalitarismus an der Realität scheitert. Das Corona-Regime ist vorbei und das Klimaregime ist auf dem Rückzug. Beide können der Konfrontation mit der Realität nicht mehr ausweichen, in der es weder für die allgemeine Bevölkerung gefährliche Coronaviren gibt, noch einen Klimawandel, der die Menschheit gefährdet. Ohne diese und ähnliche Ideologien steht der Wohlfahrts- und Kriegsstaat nackt da. Zurzeit erleben wir statt dieser Ideologien neue Kriegsnarrative zur Stärkung dieses Staates und in Europa verstärkte Repressionen mit Einschüchterung, Verfolgung und Zensur kritischer Stimmen. Der Wohlfahrts- und Kriegsstaat ist in den USA jedoch bereits um 1970 an der Realität gescheitert. Der Staat hatte schlicht und einfach nicht genügend Geld, um die Wohlfahrtsprogramme zusammen mit der Kriegsführung zu finanzieren. Konkret am Ende der 1960er Jahre US-Präsident Johnsons Wohlfahrtsprogramm der Great Society und den Vietnamkrieg. Staatliche Umverteilung in Wohlfahrtsprogramme und Kriegsführung über Steuern und Abgaben lässt sich nicht beliebig ausweiten, ohne die Basis der wirtschaftlichen Substanz auszuhöhlen. US-Präsident Nixon hat 1971 die Bindung des US-Dollar an Gold ausgesetzt und den Ausweg eingeschlagen, Geld als reales Gut, durch beliebig vermehrbares Fiat-Geld zu ersetzen und infolgedessen eine gewaltige Ausweitung der Staatsverschuldung ermöglicht. Damit wurde jedoch nur Zeit erkauft, nämlich bis Investoren nicht mehr bereit sind, Staatsanleihen zu kaufen und bis die Einlösung der Versprechen von Sozialleistungen in der Alters- und Gesundheitsversorgung in einer alternden Bevölkerung ansteht. Der Wohlfahrts- und Kriegsstaat kann die Konfrontation mit der Realität hinauszögern, sie aber letztlich nicht vermeiden. In Bezug auf den ideologischen Überbau mit den Narrativen von Corona und Klima sehen wir diese Konfrontation bereits. In Bezug auf den realpolitischen Unterbau des Wohlfahrts- und Kriegsstaates werden wir die Konfrontation mit der Realität begrenzter ökonomischer Ressourcen erleben. Das ist die Chance für die neue Aufklärung. Konkret: Amerika wieder großartig machen zu wollen mit staatlichen Eingriffen in die Wirtschaft nach innen und Ausbau des Kriegsstaates nach außen ist keine Strategie, die Bestand haben wird. Amerika wieder großartig machen zu wollen durch Rückbesinnung auf die Grundlagen der christlich-abendländischen Zivilisation ist eine Strategie, die Bestand hat, die den gesamten Westen umfasst und die ideelle Ausstrahlungskraft für die gesamte Menschheit hat. Diese Strategie ist realistisch. Sie beinhaltet kein Programm zur Umerziehung der Menschen. Sie benötigt nicht den Aufbau staatlicher Strukturen, um irgendein inhaltliches kollektives Gut zu verwirklichen. Im Gegenteil, sie benötigt nur den Abbau des Staates, symbolisiert durch die Kettensäge, mit der Präsident Milei in Argentinien den überbordenden Staat zurückfährt. Das beinhaltet in erster Linie den Rückzug des Staates aus der Wirtschaft. Dazu gehört vor allem das Ende des Fiat-Geldes. Dieses ist nicht in Stein gemeißelt. Es besteht erst seit 1971. Wettbewerb um das beste Geld kann einfach dadurch entstehen, dass der Staat auf das Geldmonopol verzichtet, das den Menschen aufgezwungen wird. Dann wird es Alternativen und mit ihnen Ausweichmöglichkeiten geben. Wenn der Wohlfahrts- und Kriegsstaat nicht mehr über das Monopol verfügt, beliebig etwas als Geld in Umlauf zu setzen und den Menschen aufzuzwingen, dann sind ihm die Zähne gezogen. Er kann dann der Konfrontation mit der Realität begrenzter Ressourcen nicht mehr ausweichen, indem er die Illusion beliebig vermehrbaren Geldes schafft. Rückzug des Staates beinhaltet ferner das Ende des staatlichen Zwangs im Geistesleben mit Bildung, Wissenschaft, Medien und Kultur. Die bisherigen staatlichen Institutionen können bestehen bleiben, aber nicht als etwas, das den Menschen aufgezwungen wird, sondern als etwas, das von denen finanziert wird, die diese Leistungen freiwillig nachfragen. Daneben können sich Alternativen entwickeln, in denen die Menschen ausweichen, die mit den staatlichen Leistungen nicht zufrieden sind. Rückzug des Staates bedeutet vor allem auch, den politischen Globalismus zu beenden. Dieser begann im 19. Jahrhundert mit dem Aufbau zentral von oben organisierter Staaten, welche die kleineren politischen Einheiten ausschalteten. Er endet heute im Bestreben weltumfassender Regulierung. Augenfällige Beispiele hierfür sind die Weltgesundheitsorganisation und der Weltklimarat, die sich anmaßen, unter dem Vorwand des Gesundheits- bzw. des Klimaschutzes weltweit verbindliche Vorschriften zu formulieren, die sich über die Grundrechte der Menschen zur Selbstbestimmung ihres Lebens hinwegsetzen. Hierfür gibt es eine einfache Lösung. Solche Vormünder kann man ersatzlos abschaffen. Sie fördern auch nicht Forschung, sondern behindern lediglich die freie Wissenschaft. Sie schalten Ausweichmöglichkeiten und Alternativen aus und ebnen damit den Weg dafür, die Konfrontation mit der Realität durch Simulationen zu ersetzen, wie in der Inszenierung der Corona-Pandemie oder des Klimawandels als Bedrohungen für die Menschheit. Die Lösung besteht daher auch nicht in einer Rückkehr zu Nationalstaaten mit zentralstaatlichem Gewaltmonopol über Rechtsetzung, Rechtdurchsetzung und Rechtsprechung. Damit würde man nur den realpolitischen Unterbau des Wohlfahrts- und Kriegsstaates zementieren, statt diesen abzubauen. Die Abkehr vom politischen Globalismus bedeutet Lokalismus. Entscheidungen auf der untersten Ebene der Gemeinden und Regionen. Nur das, was auf dieser Ebene nicht entschieden werden kann, wird an die nächsthöhere Ebene delegiert. Das Recht der unteren Ebenen steht über dem Recht der oberen Ebene. Also nicht Bundesrecht bricht Landes- und Gemeinderecht, sondern umgekehrt. Gemeinderecht bricht Landes- und Bundesrecht sowie das Recht multinationaler Zusammenschlüsse und Organisationen. Das schließt im Extremfall das Sezessionsrecht ein, wenn die Regulierungen des Bundesstaates für eine Gemeinde oder eine Region unzumutbar werden. Dann gibt es Alternativen und Ausweichmöglichkeiten. Lokalismus ist das Mittel gegen politischen Globalismus. Damit ist nichts gegen weltweiten Freihandel und auch nichts gegen die Migration von Arbeitskräften gesagt, sofern dieses freiwillig im Einverständnis aller Betroffenen geschieht. Lokalismus ist der Weg, um zu einer Gesellschaft zu gelangen, die auf freiwilligen Interaktionen statt staatlichem Zwang basiert unter einer Rechtsordnung, die das Recht von jedem auf Selbstbestimmung über das eigene Leben gewährleistet. Lokalismus in diesem Sinne wird erreicht, indem man sich dessen bewusst ist, dass Recht Naturrecht ist statt staatlich gesetztes Recht und indem ein positives Narrativ von Freiheit als Selbstbestimmung in der Gesellschaft verankert ist. Das ist der Weg zur Mündigkeit. Es ist häufig kritisiert worden, dass die Mündigkeit, die Kant in seinem Aufsatz zur Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, einfordert, indem er die Aufklärung als, Zitat, den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit definiert, von den Menschen zu viel verlange. Die Voraussetzung in der Kritik an der selbstverschuldeten Unmündigkeit stimmt aber nicht. Die Voraussetzung ist der starke Staat, nämlich dass dem politischen Raum ein solches Gewicht zukommt, dass in diesem Raum im Prinzip alles geregelt werden kann, soll und darf, von Rechtsetzung, Polizei und Verteidigung über Wirtschaft, Bildung und Medien bis hin zu Ehe, Familie, Gesundheit und Absicherung gegen Lebensrisiken. Wenn man im politischen Raum alles bestimmen will, dann kommt man gar nicht darum herum, sich auf Vormünder in Gestalt von Experten verlassen zu müssen, die vorgeben, das entsprechende Wissen für die geforderten Regulierungen zu haben, wie das Wissen darüber, was eine gerechte Umverteilung von Eigentum ist, wie die Wirtschaft reguliert werden soll, was erforscht werden soll, welches die richtigen Bildungsinhalte für die öffentlichen Schulen und Hochschulen sind, was der Gemeinschaft förderlich und was ihr abträglich ist, was Information und was Desinformation ist und so weiter. Das Problem ist folglich nicht mangelnde Mündigkeit, sondern der Irrsinn eines politischen Raumes, der prinzipiell unbeschränkt ist. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Selbstbestimmung entfaltet sich in sozialen Beziehungen. Genau in dem Maße, wie die sozialen Beziehungen freiwillig sind, sind sie selbstbestimmt. Der Mensch ist aber nicht unbedingt ein politisches Wesen. Aus Freiheit als Selbstbestimmung folgt das Gebot einer Rechtsordnung, die jedem Menschen seine natürlichen Rechte auf Selbstbestimmung gewährt. Aber Rechtsordnung bedeutet nicht Staat mit zentralem Gewaltmonopol der Rechtsetzung, Rechtdurchsetzung und Rechtsprechung. Auch in der liberalen Demokratie ist die Beschränkung von Herrschaft immer prekär und nie fest verankert. Und zwar einfach deshalb, weil Herrschaft sich prinzipiell nicht beschränken lässt. Wenn es ein zentralstaatliches Gewaltmonopol gibt, dann werden dessen Träger immer nach Ausweitung ihrer Befugnisse und damit ihrer Macht streben. Sie werden dafür immer Vorwände in Form angeblicher allgemeiner Güter für die Bevölkerung finden, bis hin zu Schutz vor Virenwellen und vor dem sich ständig wandelnden Klima. Sie werden immer Pseudowissenschaft statt freier Wissenschaft und Pseudomoral statt dem Naturrecht einsetzen, um die Menschen zu bevormunden. Die Kritik an dieser Entwicklung, welche die mangelnde Mündigkeit in der Bevölkerung gegen diese Machenschaften beklagt, setzt an der falschen Stelle an. Die Menschen sind mündig. Die allermeisten Menschen sind in der Lage, ihr Leben selbst zu gestalten, zu entscheiden, wie sie leben möchten, mit wem sie zusammenleben möchten, Lebenspartner, Familie, Freunde, welchen Beruf sie ausüben möchten, wo und wie sie wohnen möchten, wie sie sich gegen Lebensrisiken absichern möchten und so weiter. Die Mündigkeit der allermeisten Menschen umfasst auch die Anerkennung moralischer Grundprinzipien. Jeder kennt die moralischen Grundregeln wie den kategorischen Imperativ, jeden anderen Menschen immer als Zweck an sich selbst zu behandeln und damit dessen Leib, Leben und Eigentum zu respektieren und die 10 Gebote. Das wesentliche Problem sind nicht die kleinen Verfehlungen, sondern die großen Verführungen durch die Vorspiegelungen kollektiver Güter. Daraus sind die Schreckensregime der Neuzeit von der Französischen Revolution an hervorgegangen und insbesondere die Totalitarismen des 20. Jahrhunderts, die sich heute in einem neuen ideologischen Gewand zu wiederholen drohen. Der Fehler, der diesen Narrativen zugrunde liegt, ist der eines politischen Raumes, in dem kollektive Güter verwirklicht werden sollen. Denn der politische Raum kann immer und nur mit der Androhung und Anwendung von Zwang operieren. Das entsprechende kollektive Gut wird allen aufgezwungen. Deshalb ist der politische Raum der falsche Ort, um solche Güter zu verwirklichen. Wir brauchen stattdessen konkrete Konzepte, um die sozialen Beziehungen zwischen den Menschen abseits und unabhängig von politischer Herrschaft zu stärken. Diese Konzepte basieren auf einem positiven Narrativ der Freiheit als Selbstbestimmung, mit dem Bewusstsein dafür, dass Recht das Naturrecht ist, statt staatlich gesetztes positives Recht, und dass freiwillige Assoziationen die Weise sind, wie man das, was man jeweils für gut hält, verwirklicht. Das ist der Weg dazu, dass die Menschen resilient werden gegenüber den Narrativen kollektiver Güter, die mit politischer Herrschaft und damit mit Zwang durchgesetzt werden sollen. Es gibt das Allgemeingute, aber es besteht nicht in einem inhaltlichen kollektiven Gut. Es besteht darin, jedem das Recht auf Selbstbestimmung über sein Leben zu gewähren, also die Mündigkeit, sich entfalten zu lassen in der Selbstbestimmung über das eigene Leben. Dazu kann es gehören, sich mit anderen für ein inhaltliches kollektives Gut einzusetzen. Aber der Zusammenschluss muss aus freien Stücken erfolgen, wie zum Beispiel der freiwillige Sozialismus in den Kibbuzim in Israel. Man soll selbst mit gutem Beispiel vorangehen und sich für das einsetzen, was man für gut und richtig hält. Man darf versuchen, andere mit Argumenten zu überzeugen. Aber man darf das immer nur auf friedfertige Weise tun und nie mit Zwang. Das heißt, man darf die politische Herrschaft einzusetzen versuchen, um anderen etwas gegen deren Willen aufzuzwingen, um was für ein kollektives Gut auch immer es sich handeln mag. Mündigkeit, sich entfalten zu lassen in der Selbstbestimmung über das eigene Leben, ist keine Utopie. Dieses Konzept baut auf die Menschen, wie sie sind, statt sie zu irgendwelcher politischer Mündigkeit umerziehen zu wollen. Jeder ist für sich selbst verantwortlich und für die Menschen in seinen unmittelbaren sozialen Beziehungen wie Familie und Freunde. Jeder ist rechenschaftspflichtig, falls er oder sie angeklagt wird, die natürlichen Rechte anderer zu verletzen und in diesem Sinne für die Folgen des eigenen Handelns verantwortlich. Durchgesetzt wird dieses durch eine Rechtsordnung, die durch die natürlichen Rechte von jedem auf Leib, Leben und Eigentum definiert und damit begrenzt ist. Das ist alles, was für ein friedliches Zusammenleben der Menschen in Freiheit erforderlich ist, nämlich auf der Basis freiwilliger Interaktion. Das ist keine Utopie. Es gibt einen Ort, in dem diese Konzeption verankert ist. Ihre Wurzeln liegen in der Geschichte und den Grundprinzipien der jüdischen und christlichen abendländischen Zivilisation. Diese Zivilisation beruht auf der Idee des Menschen als eines von Gott als frei geschaffenem Wesen. Wie spätestens seit der Aufklärung deutlich ist, kann man diese Idee rein säkular durch Vernunftgebrauch begründen. Darauf basiert ihre Ausstrahlungskraft für die gesamte Menschheit, unabhängig von Ethnie, Religion und Kultur. Diese Idee führt uns zur Herrschaft des Rechts, die je dezentral an einer Rechtsordnung, die auf dem Naturrecht basiert, durchgesetzt wird. Wir müssen uns nur auf die Grundprinzipien unserer Zivilisation besinnen. Mehr ist nicht erforderlich, um den gegenwärtigen Trend zu politischem Globalismus und einem neuen Totalitarismus umzukehren.
In unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg, hörten Sie den Essay Kant wiederentdecken, Plädoyer für eine neue Aufklärung von Professor Michael Esfeld. Auch diese Sendung ist auf unserer Webseite kontrafunk.radio als Podcast verfügbar.